Ja, in unserer Bibelbetrachtung sind wir bei einem Hirten, so wie Petrus sich bekennt, als der Hirte der Beschneidung. Das heißt, er fühlte sich mehr verantwortlich in der Gemeinde Jesu, in den Anfängen der Gemeinde, für die Gläubigen aus dem Judentum. So sagte Paulus das auch später, dass sie sich mal begegnet haben und sich gegenseitig die Hand gereicht haben zum Segen für den Dienst an den Heiden und Dienst an der Gemeinde Jesu aus dem Judentum. Und so kennen wir diesen Text in Petrus' Brief auch immer wieder so Momente sehen, wo wir das merken, da ist auch ein besonderer Hinweis, ein Augenmerk auf die Erfahrung des Volkes Gottes. So hat der Text, der Brief begonnen an die zerstreuten Fremdlinge in den Gegenden Asiens. Der letzte Text, an dem wir stehen geblieben sind, das war Vers 9, und da wollte ich jetzt nur noch einmal kurz anknüpfen und dann werden wir weiterlesen. Es war ja in Zusammenhang, aber Petrus sagt hier, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Wie wir merken, bei jedem Wort hier sind viele Verknüpfungen von den Begriffen schon zu den vielen Themen im Evangelium. Aber hier, Geschwister, dachte ich an eine ganz bestimmte Fragestellung. Ich finde das einerseits eine große Herausforderung. Gerade, das hat Alex uns jetzt sehr nahe gebracht, dass Menschen in schwierigen Lebensumständen, in eine große Not zu Gott kommend, haben das erste Anliegen, dieser Not zu heilen. Diese Not, dass die weggeht, dass sich wieder das Leben einstellt, die Krankheit geheilt wird oder auch ein Streit geschlichtet wird oder auch ein zerbrochenes Leben wieder irgendwo geheilt wird in seinem ganzen Sein. Dann im Laufe des Glaubenslebens zu der Formulierung kommen im Leben, dass das Ziel des Glaubens die Rettung der Seele ist, das ist nicht unbedingt immer von vornherein im Vordergrund schon so bei jedem Menschen da. Ich glaube auch bei den Menschen, die zu Jesus kamen und wenn er sie dann direkt fragte, was willst du, dass ich für dich tue, was sagten die? Dass ich sehen werde. Die dachten nicht an die Rettung der Seele unbedingt im Vordergrund. Aber Petrus formuliert das hier so und sagt, das Ziel des Glaubens ist die Rettung der Seele. Und so, glaube ich, wollen wir auch, so wie wir das heute auch getan haben, für Lars gebetet haben, immer wieder füreinander beten. Ich finde, es ist eine ganz große Herausforderung, auch für dich, Alexander, in dieser Begleitung, das nicht zu übersehen, die Not des Lebens und doch nicht von dem Hauptziel des Glaubens uns wegzudrehen und das gar nicht mehr zu beachten, sondern nur noch die hier und jetzt die Not zu behandeln oder zu beachten. Ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung so ist, dass wir hier eine Herausforderung haben. Ich empfinde die schon als sehr lebensnah und groß, die Herausforderung, das zusammen zu sehen, zusammen zu bringen und in der Erfahrung des Glaubens auch so zu leben. Hier würde ich das auch später zu einem wichtigen Gebet machen, dass wir hier ja das auch so sagen können für uns selber. Das Ziel meines Glaubens ist die Rettung meiner Seele. Wir haben ja viele oder mehr als nur eine formuliertes Ziel von der Heiligen Schrift her, was das Ziel des Glaubens ist. Vielleicht fallen uns jetzt noch welche Ziele ein. Was ist das Ziel, dass ich gläubig bin? Aber das so aus dem Kopf auswendig kennen, lass uns das mitteilen. Geistlich wachsen, Treue, Liebe streuen, ja. Ja, als Frucht des Glaubens. Ja, das Ziel ist ewige Leben, das hier mit Rettung der Seele übersetzt wurde. So, Paulus schreibt zu Timotheus, wollte ich nur noch ein paar Verse lesen dazu, die das unterstreichen. Es geht da um die Reichen, die sollen lernen, in ihrem Glaubensleben nicht auf Vergängliches ihre Hoffnung zu setzen, sondern sagt er, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, mitteilsam und so für sich selbst ein schönes Kapital für die Zukunft sammeln, damit sie das wahre Leben erlangen. Timotheus sagt ja, bewahre das anvertraute Gut, damit du das Glaubensziel nicht verlierst. So, das Lina bestätigt das. Das Glaubensziel ist auch hier, diese Frucht des Glaubens zu leben, dass es sichtbar wird, diese Menschen vertrauen nicht auf vergängliche Güter, sondern sie verteilen sie, sie vertrauen auf den lebendigen Gott. So wie wir in der Offenbarung lesen, dass da wird das Ziel des Glaubens mehr so im Endstadium gesehen, da sieht ja Johannes schon, was tun die Menschen im Himmel? Sie loben Gott. Und das ist das Ziel. Da wird das Ziel schon im ganzen Ende der eigentlichen Vollendung gesehen. Dann stehen wir, das sage ich jetzt mal so, wir gehören dazu, weil er sieht ja die Zukunft, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen. Und er sagt, dass er die Menschen in diese Herrlichkeit führt. Das sagt uns der Hebräerbrief. Denn es war dem angemessen, um dessen Wille alles ist, und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Das ist das Ziel Gottes, das Ziel des Glaubens, uns Menschen, sündige Menschen, zu einer Herrlichkeit zu führen. Es ist groß. Aber wir wollen dann auch für Menschen in der konkreten, jetzt irdischen Not nicht übersehen, aber mit ihnen auch und wir alle zusammen dahin wachsen, dass wir sagen können, Das ist das Ziel meines Glaubens, so wie Petrus das hier sagt, die Errettung der Seelen. Wir werden den Text weiterlesen. Es ging ja um unser Leben, das Leben der gläubigen Menschen im Lichte dieser großen Errettung. Die wird beschrieben, wie groß die ist, die Errettung, die Jesus Christus erwirkt hat. Und hier lesen wir in den Versen 10 bis 12 von dieser großen Errettung, wie sie in der Vergangenheit, im Lichte der Propheten, wie erscheint sie da? Sie ist so groß, dass die Propheten nicht einen Einblick hatten daran. Damit will er hier uns wieder diesen Gedanken nahebringen, dass die Rettung groß ist. Das ist keine einfache Rettung ist, sondern es ist eine große Rettung. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollen, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbar, dass nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinschauen begehren. Hier wird die Größe dieser Rettung, wir haben ja die vorher gelesen, die war ist so groß, dass die so ein großes Wunder wirkt im Glauben der Christen, dass sie sich zum Beispiel in Leiden freuen können. Das, sagt er, ist der Frucht dieser großen Errettung. Hier zeigt er uns, wie groß diese Rettung ist, weil die Propheten, die über diese Rettung geweissagt haben im Alten Testament, die haben das nicht durchschaut. So groß ist diese Rettung. Sie haben das nicht verstanden, sagt er hier. Was aber für die Christen damals von großer Bedeutung ist und für uns auch, dass diese Rettung ihre Wurzeln in dem prophetischen Wort hat. Dass es nicht so etwas ist, das keinen Zusammenhang hatte zu dem vorherigen Wirken Gottes. Nein, er sagt, das hatte es. Es war in der Sicht der Propheten, aber sie haben es nicht durchschaut. Sie haben es nicht erkennen können. Aber sie gewurzelt in der Vergangenheit. Vers 11 sagt uns, sie haben ganz besonders nicht verstanden die Widersprüchlichkeit von Leiden und Herrlichkeit. Und das ist ja sehr plastisch in den Kapiteln im Jesaja-Buch sehr, sehr deutlich beschrieben, sehr anschaulich beschrieben, dass die Leiden und die Herrlichkeit danach so zusammen verbunden sind, dass man das sich nicht vorstellen konnte, dass das eine und dieselbe Person sind. So in dem Verständnis des Heils im Alten Testament war ihnen das nicht gegeben worden. Sie haben das nicht verstehen können. Und somit sollen wir auch wieder heute sagen, können wir das verstehen? Ist das ein Zeichen von Gottes Wirken in seinem Geist? dass wir das glauben können, verstehen können, annehmen können und darauf vertrauen können. Er sagt, diese Leiden von Christus, die waren vorherbestimmt. Als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Das hat der Heilige Geist vorher getan. Und deswegen ist das auch für uns, wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist die Zeit der Gemeinde da nicht erfasst. Ja, wir haben den Propheten Jesaja zum Beispiel gelesen. Wir haben vieles über den Glauben gelernt, über Gott vertrauen, über Gottes Wirken. Aber es war sehr stark angebunden an die Geschichte des Volkes Israel. Ob es die Vergangenheit ist, ob es ihre Gegenwart war oder die Zukunft, tausendjähriges Reich, das Wiederkommen Christi, aber die Zeit der Gemeinde haben die Propheten im Alten Testament als solche uns nicht beschrieben, weil sie, so wie der Petrus hier sagt, sie konnten das nicht, da hatten sie nicht den Einblick. Sie forschten, auf welche Zeit der Geist Christi hindeutet. Sie wussten, es ist vom Heiligen Geist, aber das bedeutet nicht, dass wir dann schon in alles einen Einblick haben. Der Geist hält auch zurück. Er ist nicht nur der Offenbarer. So lesen wir das auch in der Offenbarung von Johannes, dass ihm gesagt wurde, Johannes, das offenbare noch nicht. Versiegele das noch. So hat Daniel das erlebt, dass er das nicht verstanden hat. Und was ihm offenbart wurde, das wurde ihm dann offenbart. Es war Herrlichkeit oder Herrlichkeiten, wird hier in Mehrzahl gesagt. Deswegen, wir kennen ja von Jesus auch viele Herrlichkeiten, obwohl wie seine Auferstehung, so auch Himmelfahrt, dann auch, wie Christoph uns hier das Wort beigebracht hat, intronisiert. Das heißt, er wurde auf den Thron gesetzt. Wir fragten damals, was ist das? Aber das war der himmlische Vorgang, das Setzen in das Amt von unserem Herrn Jesus Christus. Sie haben das verstanden, dass es uns dienen wird. Ihnen wurde es offenbart, dass es nicht sich selbst, sondern euch diente im Blick auf das, was euch verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinschauen begehren. Auch von Engel sagt er hier, dass sie in das Heilswerk nicht ganz Einblick haben, wieso Gott so handelt. Wir lesen ja, dass sie das Gesetz Mose damals vermittelt haben. Das sagt Stephanus in seiner Rede in der Apostelgeschichte, dass das Gesetz durch Mittelschaft der Engel geschehen ist. Aber hier in die Gnadenhandlung Gottes, da schauen sie und können das in dem Geheimnis Gottes nicht durchschauen. Es muss immer gegeben werden. Petrus, glaube ich, ermutigt hier die, wenn das jetzt ganz besonders an Judenchristen gerichtet ist, dass sie nicht zweifeln sollen, dass das Evangelium, das jetzt verkündet wird, Heilige Schrift ist. Sie kannten ja die Heilige Schrift als abgeschlossene Schrift. Und er sagt hier mit sehr großer Betonung, es ist der gleiche Heilige Geist, der dieses Evangelium an die Menschen, an euch hier weitergegeben hat. Es ist auch ein Appell, ein Ruf für sie, dass sie den Worten des Evangeliums genauso ein Vertrauen schenken, wie sie es den Worten des Alten Testaments, den 5 Büchern Mose, den Propheten, den Psalmen und Sprüchen gegeben hatten. Das war die Heilige Schrift für sie. Und er sagt, jetzt ist das Evangelium, das verkündet wird, ist durch den gleichen Geist und es ist begründet in den Propheten, obwohl sie da nicht den Einblick hatten. So groß ist diese Rettung. Und somit in der Erwähnung dieser großen Rettung ist ja der Lobpreis. So beginnt ja Vers 3 und sagt, deswegen preise ich Gott für die große Errettung, für die lebendige Hoffnung, für das bleibende Erbe, für die ungetrübte Freude. Deswegen, das weiter ist jetzt kein Bibelsatz, das ist einfach ein Gedanke. Wer Schwierigkeiten hat mit dem Sinn des Lebens und wer wissen will, wozu er auf dieser Welt ist, wozu er Christ ist, der sollte diese Verse ernst nehmen. Das offenbart uns Gottes große Rettung, Gottes großen Sinn hinter allem und bringt uns auch aus unserer persönlichen, vielleicht Notsituation in einen größeren Plan Gottes hinein. Ja, Geschwister, ich will euch immer wieder ermutigen, wenn uns Gedanken bewegen, die bereichern uns. Spricht mitten hinein, gibt ein Zeichen, teilt das mit. Wir wollen gemeinsam in dem Worte Gottes forschen. Und so lesen wir in den kommenden Texten, dann jetzt haben wir 4 Aufforderungen, die Apostel Paulus hier in einen längeren Abschnitt wieder reinbaut. Und er wird uns zurufen, ganz auf die Gnade zu hoffen. Er wird uns zurufen zum heiligen Leben, dass wir in der Gottesfurcht wandeln sollen und in der Liebe. Das wird jetzt in einem längeren Abschnitt eingebunden. Und wenn wir jetzt so die ganz sparsame Version nehmen, und das tun ja wie oft, dass wir sagen, weniger ist mehr, ich werde nur das so jetzt nehmen, darum geht's ja. Aber dann verpassen wir das, wie der Heilige Geist uns Wahrheiten nahebringt. Und jetzt werden wir das sehen, wie er das tut, wie er uns so eine Wahrheit, heilig zu leben, nicht nur als Gebot gibt, sondern uns mit hineinnimmt, dass wir innerlich sagen, ja, das will ich. Das will ich tun. So werden wir diese 4 Gebote in dem Text wiederfinden und beginnen jetzt erstmal mit Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was ist hier der Hauptgedanke? Was ist hier die Aufforderung? Was sollen wir tun? Völlig auf die Gnade hoffen. Ja, das ist, darum geht das. So wie wir gesagt haben, so, jetzt haben wir das Gebot in Kurzform. Hofft voll auf die Gnade. Aber wenn wir das jetzt ausschließen, das Wie, wie können wir das tun und auf welche Grundlage? So, das wird hier jetzt alles mit hineingenommen. Aber wenn wir uns noch die Frage stellen, was bedeutet es, auf die Gnade hoffen? Wie ist das, auf die Gnade hoffen? Heinrich, komm, sprich mal. Dass ich selbst dabei nicht tun kann. Und wobei? Im Glauben. Ich kann im Glauben selbst nicht tun, es muss Gott wirken. Was ist völlig auf die Gnade zu hoffen? Ist das nur, wenn ich aus diesem Leben in die Ewigkeit gehe, dass mein Heil und Rettung auf die Gnade gebaut ist? Oder ist das auch in meinem Wandel hier gemeint? Wann, wie hoffe ich auf die Gnade? Ich übersetze das für alle, im Kinderzimmer auch. Dennis sagt, wenn ich im Glauben ein Tief habe, das heißt, ich weiß, meine Leistung ist im Glauben schwach, ich empfinde mich als schwach, vielleicht traurig oder niedergeschlagen, und trotzdem, dass es mir so geht, habe ich eine Hoffnung auf die Gnade. Meintest du das? Ja. Ja? Erleben wir das so? Ja, das ist etwas, was bleibt. Die Gnade Gottes, wir sehen hier auch zum Teil eine Zukunftsform, Geschwister, die euch offenbart wird, in die Offenbarung Jesu Christi. Also, ich glaube, das ist das, genau das ist das. Wir erleben hier nicht alles. Wir erleben das nicht alles. Wir haben noch nicht alles. In der Offenbarung Jesu Christi, dieses Wort wird sehr oft gebraucht, um die Gegenwart Jesu zu beschreiben. Wenn er da sein wird, dann werden wir diese Gnade, auf die wir ganz vertrauen, die werden wir dann auch ganz erleben. Aber vertrauen sollen wir darauf, dass es sie gibt. Warum? Weil wir haben ja dieses Wort deshalb hier, das lenkt unsere ganzen Gedanken auf die Texte davor. Und bei den Texten davor, deshalb, warum sollen wir auf die Gnade vertrauen? Weil die Rettung so groß ist, weil die Rettung so herrlich ist, weil die Rettung auf Jesus Christus gegründet ist und weil die Rettung so groß ist, dass auch die Propheten des Alten Testaments da nicht Einblick hatten. Und weil diese Rettung so groß ist, deshalb sollen wir ganz auf die Gnade vertrauen. Es wird unserem Leben Halt verleihen, so wie er das weiter ausführt und sagt uns hier auch, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Es hat schon sehr viel mit der Art zu denken zu tun. Deswegen ist hier auch wieder, wenn wir das alles jetzt nicht beachten und nur das Gebot nehmen, ich soll auf die Gnade vertrauen, da verlieren wir viel an dem Zugang zu diesem Weg. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Nüchternheit hat in der Bibel auch viele Bedeutungen. Eine direkte Bedeutung ist, nicht alkoholisiert zu sein. Das ist die Bedeutung, aber hat in den meisten Fällen aber eine übertragende Bedeutung. Das heißt, vielleicht auch, dass wir sagen können, nicht schwärmerisch zu sein. Ich würde das so hier verstehen. Das heißt, zwischen dem Jetzt und Hier und die Vollendung, da sollen Christen unterscheiden können. Wir sollen in dem Jetzt und Hier noch nicht alle Verheißungen Gottes anwenden, die für danach gedacht sind. So wie er hier sagt, diese Gnade wird sich voll offenbaren, wenn Jesus gegenwärtig sein wird. Vertraut darauf, gebt das nicht auf. So wie wir heute in dem Losungswort, David hat uns das gelesen, Jesus ermutigt seine Nachfolger vor seiner Kreuzigung mit diesen Worten und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber glaubt an Gott und glaubt an mich. Bleibt dabei, haltet das fest. Das wird sich alles offenbaren, wenn wir jetzt nur auf hier und jetzt unsere Glaubenserfahrung ausrichten, dann werden wir wahrscheinlich alles damit hineinnehmen wollen. Und wir lesen aber in der Bibel, Geschwister, dass es den Tod noch gibt und dass es auch der letzte Feind ist. Aber der ist noch nicht aus der Welt geschaffen. Das hat Gott noch nicht so gemacht. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt nur stark genug glauben und heilig genug sein und noch einige Sachen uns ja würdig verhalten und dann können wir auch den Tod überwinden. Das ist Schwärmerei. Das ist nicht nüchtern. Denn das ist nicht, was das Wort Gottes uns lehrt. Aber in dieser Schwärmerei will man dann oft mehr unnüchtern, als Gottes tut, als Gottes vorgesehen hat. Aber wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen und in der Gesinnung unsere Lenden umgürtet halten, ist für uns natürlich heute nicht so eine klare Vorstellung von diesen Hilfsmitteln, die jetzt die lange Gewänder zusammengebunden haben, damit man in der Aufbruchstimmung ist, damit man wandern kann, damit man nicht unvorbereitet ist. Das ist das oft gemeint. So haben wir das auch im Alten Testament. Als an dem Abend, als sie vor dem Aufbruch in die Wüste das Volk Israel das Passa gegessen hat, da wurde ihnen das genau gesagt. Ihr sollt es so essen, eure Lenden gegürtet, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist das Bild. Und das war hier damals ganz praktisch. Also, Kleider an, vorbereitet schon zum Losgehen. Sobald ihr gegessen habt und wir abbrechen, da seid ihr bereit. Also bereit zu sein. Wir haben heute, ich weiß gar nicht, ob wir ein übertragendes Bild haben von unseren Kleidern her, aber ich glaube, auch einige Männer können gar nicht ohne Gürtel gehen. Die wissen dann schon, was das ist, wenn sie keinen Gürtel haben. Aber so ist das eine vorbereitete Haltung im Leben zu haben, das ist hier wahrscheinlich sehr deutlich gemeint mit diesem Bild. Und dass wir nüchtern sein sollen, in vieler Hinsicht. Nüchtern und nicht schwärmerisch oder abgelenkt, betrunken von den Freuden dieser Welt, ist auch das Bild der Bibel von der Nüchternheit, dass wir da nicht uns verblenden, verführen lassen. Und im Lichte dieser ewigen Errettung kommen wir zu den weiteren Versen, die werden wir jetzt nur noch lesen, um uns auch hier das Bild zusammenzuführen, dass er hier sagt, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und so wollen wir uns mit diesem Gedanken jetzt auch zum Gebet wenden. Es geht jetzt in diesen weiteren Versen um den Charakter des Gläubigen, um seine Haltung. Und eins ist mir hier klar geworden bei diesen Worten, Geschwister, das kann ich an keinem nicht anwenden. Ich kann das nicht an Bruder Jakob oder Peter anwenden. Das kann ich nur an mir anwenden. Das kann ich nicht dem anderen geben. Ich kann an meinem Charakter nur selber. Da kann ich den Heiligen Geist reinlassen, dass er das bewirkt. Und wir sollen hier gleichförmig werden von unserer Haltung und unserem Charakter Gott, dem Vater. Das ist ein ganz großer Maßstab. Aber es ist so eine gewaltige Kraft, Geschwister, das, glaube ich, können wir so sagen, wenn wir hier diesem Plan Gottes folgen und darauf mal achten werden und sagen, heilig sein, damit ich nicht verloren gehe, ja. Aber hier ist ein anderer Gedanke. Hier ist der Gedanke, heilig sein, weil Gott heilig ist. Lasst uns das mal als unser Triebkraft, als unsere Kraft, die uns führt, die mit uns was macht, die in uns was bewirkt, auch auf uns so wirken, weil er heilig ist. Deswegen sollen wir heilig sein. Deswegen will ich heilig sein, weil mein Vater so ist. Wir werden zusammen beten und uns auf die weitere Ausführungen auch freuen. Unser Vater, wir danken dir für das lebendige Wort Gottes, das die Kraft hat, Menschen wie wir, die weltlich sind, irdisch, wiedergeboren zu werden zum neuen Leben, mit dem Heiligen Geist beschenkt und Einblick zu haben in dein Heil, in deine Rettung. Danke dir, Jesus, dass du uns das so zurufst, dass du uns sagst, wir sollen glauben und den Glauben nicht aufgeben an den Vater im Himmel und an seinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten auch für alle Menschen, die gerade so vielleicht in Not sind, in Krankheit sind, in Leid sind, dass wir bei alledem auch dieses große Ziel des Glaubens immer wieder vor Augen haben und daran uns erfreuen können in allen Lebenslagen um die Errettung der Seelen. Das hast du gewollt, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Jesus, wir wollen ergeben sein, dir auch danken, dass wir es tun können, dass du in unserem Leben das bewirken möchtest. Amen. Ich wünsche jedem gesegneten Abend.